willkommen.
Herzlich willkommen.
In 2024.
2024. Krass, wir starten ins zweite Jahr.
Ja.
Wahnsinn, ne?
Ins quasi zweieinhalbte, weil wir doch 22 ja schon angefangen haben.
Mhm. Stimmt. 22, 23.
Mhm. Und jetzt 24. Und was für ein Start in dieses Jahr, oder?
Was für ein Start. Und also erstmal, bist du gut reingekommen? Laut, leise, tanzend?
Ich bin gut reingekommen. Ich bin mit Freunden, die bei uns zu Besuch waren, von denen ich dachte, wir müssen uns nicht absprechen, wie wir Silvester feiern. Ich habe euch ganz doll lieb. Viele Grüße nach Zürich an der Stelle reingekommen, die im Jogginganzug Silvester feierten. Und eigentlich den Silvester gar nicht wichtig war. Und ich dachte, selbst wenn wir zu Hause sind, hole ich ja wohl meine Pailletten raus. Ich habe mich dann selbst ein bisschen abgegradet. Das kam mir ein bisschen krass vor. Aber trotzdem, Glitzer hatte ich noch. Und nachdem unsere liebsten Gäste im Bett waren, haben wir noch Party bei uns gemacht.
Sehr cool.
Es war schön. Es war, genau, keine Riesensause, aber eine schöne, entspannte Sause.
Cool.
Und bei dir?
Wir waren entspannt. Mit Freunden haben wir gegessen. Und haben gequatscht. Und haben gequatscht, wie so das Jahr war, 23 für jeden von uns. Bewegende Momente gab's und berührende. Also jeder hat auch aus dem Nähkästchen ein bisschen geplaudert. Das war total schön. Und genau, geknallt haben wir dieses Jahr nicht. Und wir sind so sanft reingerutscht. Das fand ich total toll.
Ja.
Und dann recht zeitnah kamen schon die ersten Kinder. Also ich bin schon, durfte schon zwei Geburten begleiten. Zu Hause ein erstes Kind und ein sechstes Kind. Und die durften gut landen zu Hause, was total schön war. Und wir haben eben schon so ein bisschen überlegt, so was ist das Motto dieses Jahres? Und es wurde dann recht schnell, recht laut bezogen auch auf die politische Situation. Und sowohl ich als auch du waren schon demonstrieren. Und wir haben so überlegt, dass das auf jeden Fall auch zu unseren nächsten zwei Folgen total gut passt. Zu der Nummer 17, die ihr gleich hören werdet, und der 18, die dann im Februar erscheint. Und das ist so, ja, das darf uns dieses Jahr begleiten.
Laut werden, genau. Passt in dieses Jahr. Inkludieren und nicht exkludieren, ganz wichtig. Und wir haben die Folge, die ihr jetzt gleich hören werdet, im Anfang Dezember aufgenommen. Und war aber schon richtungsweisend, genau, für diese wichtigen Parolen, die man nicht laut genug gerade ausrufen kann. Und wir haben gesprochen mit einer ganz tollen Frau, ne, mit der Laura Gehlhaar, werdet ihr dir gleich hören, die eine behinderte Frau ist und die uns mitnimmt in das Leben von Menschen mit Behinderung, von Frauen mit Behinderung, in dem Fall noch mal mehr. Und wie ihr auch hören werdet im Verlauf der Folge, waren wir teilweise wirklich sehr sprachlos und geradezu fassungslos. Mhm. Und ich gebe zu, ich habe nach der Folge zuerst gedacht, war das jetzt richtig so? Ist man nicht, wenn man jemanden interviewt und auch so ein bisschen natürlich auch den journalistischen Gedanken im Hinterkopf hat, ist man da nicht neutraler und sollte einen das nicht alles so angreifen, sondern sollte man vielmehr nur gucken, okay, und was machen wir jetzt damit? Und als ich mir im Nachhinein jetzt die Folge nochmal angehört hat, habe ich gemerkt, erstens, das haben wir am Ende gemacht. Wir haben uns gefragt, was machen wir damit? Und das ist auch das, was wir jetzt auch nochmal gerne als Appell mitgeben. Ne? Wichtig ist, das weiterzugeben, was wir jetzt da gleich alle hören werden von der Laura. Und das andere ist, man darf angefasst sein. Alles andere ist irgendwie auch unmenschlich. Ne? Und das hört ihr und ganz ehrlich, da stehen wir zu. Ne? Also das ist
total
einfach... das, was jeder macht sich gleich sein Bild, was glaube ich, das ist, was so am meisten vielleicht erschreckt oder irritiert ist, dass es nicht darum geht, dass einige Leute vielleicht sich komisch verhalten, sondern dass das so systematisch ist. Ne? Und das ist das, was irgendwie, wo man so denkt, das darf ja so nicht bleiben. Da muss man was gegen tun.
Mhm.
Genau. Und dass wir alle damit anfangen können, ist ganz klar. Und das ist auf jeden Fall unsere Devise und unsere Parole. Und das ist ja auch was, warum wir hier angetreten sind. Das sagen wir immer wieder gerne, ne? Um irgendwie Sachen anzusprechen, aufzudecken, zu erkennen für uns selber und für unsere Mitmenschen und zu sagen, wow, wie kann man irgendwie Sachen dann selber angehen, besser machen. Ja, aber es geht auch eben darum, das auch gerne weiter zu spreaden.
Total. Gerade wieder eine Tür, die sich öffnet. Ne?
Genau.
Fühlt sich gerade so an.
Ja, ja, voll.
Und ihr könnt Laura auch buchen. Können. Also Laura kommt zu euch in die Firma.
Letzte Folge.
Wahrscheinlich auch in die Schule. Also sie macht ganz tolle Aufklärungsarbeit. Und erzählt aus ihrem Leben und erzählt aber auch, ja, also wie man Vorurteile auch abbauen kann. Und viele Dinge wussten wir auch gar nicht während des Interviews. Und das fand ich sehr... also ich bin auf jeden Fall viel informierter da rausgegangen und inspirierter einmal mehr.
Genau, ich auch. Also eben, es bleibt nicht nur sozusagen so eine Schockstarre, ja, sondern es bleibt eine Inspiration, ja, wie man umgehen kann.
Ja. Wir werden euch wie immer in der Kachel dann auf Insta weiterführende Infos noch mit an die Hand geben, Informationen und... Genau, ich gucke mal, was ich euch da reinhaue, dass ihr auf jeden Fall nochmal weiter lesen dürft, könnt, hört.
Auf jeden Fall. Genau, und dann freuen wir uns einfach, wie immer,
ja,
wenn ihr die Folge hört, wenn sie euch gefällt oder auch wenn ihr Kritik habt oder Gedanken dazu, uns zu kontaktieren. Was ihr könnt.
Könnt ihr gerne machen unter mail@superkraft22.de, dann über den Insta-Kanal superkraft22. Und bei LinkedIn und Facebook und alles unter Superkraft. Könnt ihr schauen, freuen wir uns. Ansonsten wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß und mit der Nummer 17. Und Nummer 18 könnt ihr dann Ende Januar, Entschuldigung, Ende Februar
schon. Könnt ihr am 29. Ne, geht's online.
Genau.
Da bleibt nur zu sagen, als kleiner Teaser, da geht's um Magic Hands.
Magic Hands, das wird auch toll.
Ja.
Auf jeden Fall.
Alles klar, dann jetzt sehr viel Spaß.
Viel Spaß
bei unserem Gespräch mit Laura Gehlha.
Ciao.
Ciao.
Wie schön. Willkommen Laura, willkommen Katrin. Hier bei uns im Südstadtstudio, du in Berlin und wir hier über Internet.
Schwere technische Geburt, aber jetzt hören wir uns und sind da und freuen uns total, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit uns ein wenig zu reden. Vielleicht unsere kurze Einführung darüber, warum du überhaupt mit uns redest oder wir mit dir und warum wir dich so spannend finden. Die Ale und ich, wir waren ja auf dem Female Future Force Day dieses Jahr im Oktober in Berlin und da haben wir dich gesehen auf zwei Panels und gehört vor allen Dingen, beides, und waren ganz beeindruckt. Wir saßen da echt mit offenen Ohren, Augen und auch Mund. tatsächlich war das so und haben uns beide immer nur angeguckt und gedacht, ja, ja, mehr von dem, was diese tolle Frau da oben erzählt. Weil du einfach so da warst und so weder ein Vorwurfsausrufezeichen in irgendeiner Form, noch ein Zeichen des Motzens, sondern ein Zeichen des, ich bin jetzt da, wir reden und es ist wichtig zu reden. Und das war total inspirierend und beeindruckend und hat uns beide auch noch nachhaltig beeindruckt.
Wir haben aus Berlin ganz viel mitgenommen und eben auch die Idee, mit dir zu sprechen und unsere Zuhörerinnen ja, mitzunehmen, so in deine Gedanken, in deine Arbeit. Und genau, wir freuen uns, wenn du uns heute ein bisschen was davon erzählst.
Ja, total. Und einmal mehr so die Facette der Frauengesundheit nochmal mehr zu beleuchten. Einen ganz kurzen Satz, der uns so kleben geblieben ist, war, okay, ich gehe zum Gyn und ich kann aber nicht zu jedem Gyn, sondern ich muss mir irgendwie raussuchen, wo ich hinkommen kann mit meinem Rolli, ne? So, und das war so, oh krass, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Und genau, das ist uns sehr kleben geblieben. Und ich bin am Ende der zwei Panels noch zu dir und habe dich kurz angetippt und mich einmal kurz bedankt, so, weil das war mir so ein ganz tolles Bedürfnis.
Ach, das war's. Du.
Das war ich.
Ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich jetzt. Jetzt erinnere ich mich. Ja, ja, natürlich. Ja, von der Seite. Genau, ja, hattest du mich so angesprungen, ja?
Angesprungen, ja, weil ich so energetisch war und dachte, oh, ich muss echt Danke sagen. Das war echt, genau. Ja, umso schöner, dich heute hier an der Strippe zu haben. Danke.
Genau, ja, Ali hat ja gerade schon kurz so angesprochen, Thema Frauengesundheit. Vielleicht steigen wir da einfach mal ein. Laura, genau, wir haben eben schon kurz eingeführt, du sitzt im Rollstuhl, hast eine Muskelerkrankung, korrigiere, wenn es falsch ist, und bist und sagst selber, diese Behinderung, die ich da habe, die ist nicht nur mein persönliches Thema, sondern das ist ein gesellschaftlich-politisches Thema und ja, gehst damit raus, machst dich stark, engagierst dich, coachst aber auch Firmen, Unternehmen zu dem Thema Gleichberechtigung oder beziehungsweise Inklusion in der Gesellschaft, in Firmen, in Systemen. Und das ist allgemein super spannend und darüber wollen wir mehr wissen. Aber ich denke, so das Thema Frauengesundheit als erster Punkt im Zusammenhang mit, ja, mit Behinderung, fände ich mal spannend, damit doch einfach mal zu starten. Fühlst du dich als Frau mit Behinderung im Thema Frauengesundheit gesellschaftlich gesehen? Ja, kommst du davor, wenn es um die Themen geht, oder hast du das Gefühl, hallo Leute, da habt ihr ein paar Leute vergessen. ja, sind wir da eigentlich, seid ihr da mit gemeint? Oder heißt es überhaupt ihr? Also das ist ja das andere. Ja, vielleicht sagst du mal dazu deine Gedanken.
Ja, dazu sofort ein ganz klares Nein.
Ja.
Also ich fühle mich weder gesehen als behinderte Frau noch berücksichtigt in Prozesse, was Untersuchungen angeht, aber auch was die Lehre ganz einfach angeht, die Ausbildung zum Arzt oder zur Ärztin generell, was das ganze Gesundheitssystem angeht, inwieweit ausgebildet wird, dass dort Behinderung einfach überhaupt keine Rolle spielt, auch heute immer noch. Und wenn ich von Behinderung spreche, die dort nicht berücksichtigt wird in den Ausbildungen, dann denke ich auch an viele andere Arten und auch Merkmale, wegen denen man Diskriminierung erfahren kann. Also generell würde ich mir als allererstes wünschen oder wäre das eine Forderung, dass in der medizinischen Ausbildung einfach bewusst auch darauf hingewiesen wird, bewusst sensibilisiert wird, dass es verschiedene Merkmale gibt, die einen Menschen ausmachen können, und dazu zählt eben auch eine Behinderung. Und dann geht es aber auch darum, inwieweit wir Behinderung im medizinischen Kontext verstehen und begreifen. Also Behinderung, ganz besonders in Deutschland, ist erstmal ein medizinisches Problem, sage ich mal. Die Diagnose spielt immer eine ganz, ganz große Rolle. Und wenn ich an Diagnose denke, dann geht da Hand in Hand mit, dass man diese Diagnose auch immer heilen muss oder bearbeiten muss, um irgendwie zu einer möglichen Heilung zu gelangen. Aber in der Behindertenbewegung geht es darum nicht. Also in der Behindertenbewegung geht es vor allem darum, Behinderung als einen sehr prägenden Identitätsfaktor zu sehen und auch einfach anzuerkennen. Und genau dadurch, weil ich das so sehe und so lebe, dass meine Behinderung keine Diagnose ist, sondern ein Identitätsmerkmal, was mich sehr geprägt hat als Mensch oder als Frau auch. Und dass das akzeptiert wird und gesehen wird. Und sich davon zu lösen, besonders im medizinischen Kontext, das kann ich mir gut vorstellen, dass das schwierig ist, aber unbedingt versucht werden muss oder angegangen werden muss. Weil wenn wir Behinderung nur als medizinisches Problem sehen, dann vergessen wir, dass neben der Behinderung auch noch viele andere gesundheitliche Aspekte dazukommen, wie eben gynäkologische Untersuchungen. Ich bin ja nicht nur behindert, sondern ich bin auch eine Frau oder zumindest habe ich einen Uterus und Brüste, die einfach untersucht werden müssen in regelmäßigen Abständen. Und genau, und deshalb gehe ich zu einer gynäkologischen Untersuchung, weil genau das wichtig ist, diese körperlichen Aspekte. Und wenn ich dann eben, wie du schon gesagt hast, mit meinem Rollstuhl in keine Arzt oder Ärztinnenpraxis komme, dann habe ich ein Problem und das könnte im allerschlimmsten Fall tödlich enden. Ja, das muss man auch mal einfach so sagen. Genau, und ich kenne viele, viele behinderte Frauen, die noch nie eine gynäkologische Untersuchung durchgeführt oder mit sich durchgeführt haben lassen, weil die Voraussetzungen ganz einfach nicht gegeben sind. Genau, und dazu kommt, ich weiß, ihr sitzt in Köln, ich sitze hier in Berlin. In Berlin sehen die Sachen nochmal hier ein bisschen anders aus, weil hier einen Termin zu bekommen, egal auf welchem Fachgebiet, ist sehr, sehr schwierig, ob man nun eine Behinderung hat oder nicht. Und da wartet man richtig, richtig lange drauf. Genau, also generell ist die medizinische Versorgung, vor allem hier in Berlin, sehr, sehr schlecht.
Ja, ich bin gerade tatsächlich fassungslos. Also zum einen von dem, was du erzählst, und wenn du, also als ich kann nicht fassen, dass das nicht mitgedacht wird. Also, dass Behinderte, in dem Fall jetzt Frauen, das Gleiche gilt ja, denke ich mal, für Männer ebenfalls. Aber weil wir jetzt das Thema Frauen haben, eben jetzt für die Frauen, dass die nicht als vollwertiger Mensch, oder das ist das, wenn ich dich richtig verstehe, gesehen werden, sondern nur in ihrer Behinderung und auch da im Prinzip nur für Spezialisten mit der Idee oder dem, ja, dass da nur drauf geschaut wird, wie kann man diese Behinderung irgendwie heilen oder verbessern oder was auch immer machen, also die Zustände verbessern. Und alles andere wird ausgeblendet. Das finde ich unfassbar. Und dann merke ich aber auch in mir selber, dass ich darüber noch nie nachgedacht habe. Wir haben tatsächlich eben überlegt, wir haben zum Beispiel noch nie eine Schwangere im Rollstuhl gesehen. Dann ist uns das plötzlich selber so bewusst geworden, dass uns das nicht vorkommt. Eben in Arztpraxen habe ich noch nie jemanden im Rollstuhl sitzen sehen. Und natürlich, ich denke jetzt auch gerade an Zahnarzt, wo es bei uns auch ein paar Stufen hochgeht, was dann auch schon wieder gar nicht mehr gehen würde. Also all dieses ganze Feld, das macht mich gerade selber fassungslos, dass das einfach oft tatsächlich nicht vorkommt. Und ich frage mich, du sagtest eben was von die Behindertenbewegung, hast du gesagt? Ist das richtig? Ist das was jetzt, gab es das schon immer? Seit wann gibt es das? Du bist jetzt da aktiv, erzähl mal ein bisschen darüber. Ist das, ja,
die Behindertenbewegung? Also ist das eine, ist das was, so ein Fest, das hat sich jetzt gerade so angehört wie so ein Fest, wie so eine Community, die sich da zusammengetan hat und ja, genau, und was erreichen möchte oder was ist damit genau gemeint?
Also die Behindertenbewegung, wie du gerade auch schon ganz richtig gesagt hast, besteht einfach aus Menschen, die ganz unterschiedliche Behinderungen haben, aber auch aus Menschen, die von Behinderungen auf eine andere Art vielleicht betroffen sind. Das sind Geschwister, das sind Kinder von behinderten Menschen, das sind vielleicht auch Eltern von behinderten Menschen oder PartnerInnen von behinderten Menschen, die sich dort einsetzen, um für die Rechte von behinderten Menschen einzustehen. Das Ganze hat natürlich den Nutzen oder ist aus dieser Not heraus geboren, weil behinderte Menschen eben immer noch sehr viel Ausschluss erfahren. Wir haben gerade so einen kleinen Einblick gehört, was das Gesundheitssystem angeht. Genau, und da ist die Not sehr groß. Ich habe es auch gerade schon erwähnt, es geht einfach auch oft um Leben und Tod, besonders wenn es um die Gesundheit geht. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns genau damit auch beschäftigen. Und nicht nur wir, weil dieser Kampf ist natürlich auch sehr, sehr anstrengend, sondern dass diese Bemühungen und diese Kämpfe, die wir, ja, man muss es auch so sagen, eigentlich täglich ausfechten, weil wir ja unsere Behinderung immer mit uns herumtragen und sie immer einfach präsent sind, für den einen weniger, für die andere mehr. Und deshalb prägt uns dieser Ausschluss, den wir einfach jeden Tag erfahren, eben auch sehr. Und wenn ich jetzt daran denke, Stichwort Zahnarzt, aber auch Stichwort Hautarzt oder Ärztin, gynäkologische Untersuchungen und so weiter und so fort. Der Prozess, wenn ich nach einem Arzttermin frage oder einen Arzttermin brauche, weil ich irgendwo eine Notwendigkeit sehe, dann läuft das immer so ab, dass ich gucke, okay, wo gibt es Praxen? Wo gibt es Praxen in meiner Nähe? Und dann geht es erstmal um die Barrierefreiheit. Also ich suche mir Praxen aus, die für mich barrierefrei zugänglich sind. Und erst danach kann ich mich Fragestellungen widmen wie, ist die Ärztin oder der Arzt gut oder schlecht? Ist man sich sympathisch, was ich vor allem bei gynäkologischen Untersuchungen, weil ich sie einfach auch als intim empfinde, ist mir die Ärztin sympathisch? Also ist das, werde ich dort ernst genommen? Werde ich dort als Frau gesehen und verstanden und auch als Frau untersucht? Ja, und genau, und das sind aber leider alles so Fragestellungen, die ich mir erst sekundär stellen kann, weil es einfach nicht anders geht. Denn wenn ich am Ende sehe, ach guck mal hier, in Berlin gibt es eine gynäkologische Praxis, die barrierefrei zugänglich ist, dann kann ich nicht dahin gehen und sagen, naja, aber irgendwie ist mir die Ärztin oder der Arzt unsympathisch oder ich habe irgendwie das Gefühl, nee, ich werde da nicht richtig untersucht oder komme da einfach nicht oder meine Bedürfnisse werden dort einfach nicht richtig gesehen oder gestillt, dann sitze ich halt da ohne Praxis und ohne Untersuchung. Also ich muss mich immer auch auf so eine Art dann unterordnen. Und genau das Gleiche gilt bei, auch ein ganz großes Thema, bei Mental Health. Also ich glaube, ich habe 10 Jahre gebraucht, bis ich eine Psychologin gefunden habe, dass ich eine Therapie machen kann. Und zwar eine Therapie, die ich auch online wahrnehmen kann, weil, wir haben das gerade über die Barrierefreiheit gehabt, nur ganz, ganz, ganz wenige Praxen zugänglich sind für mich. Und ich glaube auch, es gilt ähnlich wie für gynäkologische Untersuchungen, auch mit deiner Psychologin oder mit deinem Psychologen möchtest du sympathisch sein, du möchtest das Gefühl haben, dass du dort verstanden wirst. Es muss halt funktionieren auf eine menschliche Art. Und warum ich 10 Jahre gebraucht habe, liegt auch daran, dass ich auch schon vor einem Psychologen saß, der als allererstes zu mir meinte, nach unserem allerersten Termin, das war ein Probetermin, der sagte, ja, er wundert sich, dass ich jetzt erst hier sitze. Und ich so, ja, warum? Und dann, ja, wie schwer muss es denn mit einer Behinderung zu leben sein? So. Und ich so, das ist leider ein falscher Ansatz. Das ist leider kein guter Start. Und das hatte ich ihm Gott sei Dank auch so gesagt. Und dann konnte ich da auch nicht mehr hin. Also das ist dann leider, der Zug war leider abgefahren. Und dann musste ich diesen ganzen Prozess noch einmal durchlaufen. Und das dauert einfach Jahre. Und zwischendurch habe ich dann natürlich auch der Frust gehalten, also zurückgehalten, mich weiterhin ja einfach um einen Therapieplatz zu kümmern. Das ist ja, ist schon schwierig. Und als behinderter Mensch, wenn man Diskriminierung erfährt, und das tut man unausweichlich, das geht auf die Psyche. Das macht etwas mit dir. Und da ist es besonders wichtig, dass man auf seine psychische Gesundheit Acht gibt. Und das ist leider nicht einfach.
Umso bemerkenswerter, mit was für einer Stärke du, zumindest erstmal so, wie wir dich jetzt gesehen haben auf der Bühne und aber auch in deiner Wahl deines Jobs, weil du ja auch sagst, ne, ich gehe damit nach vorne und mach das zum Thema und nicht irgendwie sagst, boah, jetzt auch noch den ganzen Tag auch noch zu dem Thema irgendwie reden, ich kann nicht mehr, sondern offenbar hast du ja irgendeine ganz tolle, oder was soll ich schon sagen, Superkraft, liegt da nahe, ne? die da irgendwie deine Quelle ist, mit der du die Sachen angehst.
Fand ich auch nochmal total spannend, du als Coaching und auch Moderatorin, die in den Dialog geht und das versucht für andere nicht zu übersetzen oder auch auf den Weg zu bringen, vielleicht eher so. Mein Ideal ist, die Laura sitzt jetzt auf dem Ärztinnenkongress und erzählt von solchen Geschichten danach. Geht die Riesenwelle los und die Praxen überlegen sich, wie sie was gestalten können. Oder man sitzt mit im Bundestag, oder es kleiner zu machen, eher Regionalliga, erstmal Berlin, und ändert da was. Das ist mein Ideal. Ist das Realität, Laura?
Ich würde gerne noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil ich mir gerade darüber Gedanken gemacht habe, was Stichwort Superkraft angeht, weil ich muss ehrlich sagen, es ist immer so ein bisschen schwierig in meinen Ohren, in Momenten, in denen ich Diskriminierung erfahre und dann darüber erzähle, wie ich damit umgehe, als stark bezeichnet zu werden oder mutig und so weiter. Ich sehe den Punkt auf jeden Fall, aber ich handle in erster Linie so, weil mir keine andere Wahl bleibt. Ja, und ich nennen wir es Hartnäckigkeit, nennen wir es Ausdauer, nennen wir es Anpassung. Ich einfach all das haben muss, damit ich in meinem Alltag zurechtkomme. Also das ist der Normalzustand für mich und für viele andere behinderte Menschen. Und hat ehrlich gesagt auch nichts mit einer Superkraft zu tun. Das ist aus einer Not heraus geboren. Und ich möchte oder würde mir wünschen, wenn das auch so gesehen wird und nicht dieser Struggle, den ich habe und andere behinderte Menschen auch, als eine Superkraft bezeichnet wird, weil es diese Bemühungen und auch die Art von Diskriminierung und ihre Auswirkungen schmälert. Und das kann gefährlich werden. Ich glaube, das, was ich mir wünsche in diesem Fall, ist ja Anerkennung, dass das vielleicht auch verstanden wird und vielleicht dann gefragt wird, okay, das ist scheiße, was muss ich ändern? Was muss besser laufen? So, genau, weil ich glaube, dass das auch eine Art von, ja, das Wort, ich benutze es eigentlich nicht mehr gerne, aber eine Art auch von Allyship ist, das zu sehen und das anzuerkennen, dass diese Diskriminierung passiert und dass behinderten Menschen nichts anderes übrig bleibt, als darauf zu reagieren. Denn sonst würden wir nicht lange hier sein. So, sonst würden wir nicht zufrieden, glücklich durchs Leben laufen können. So.
Ja, danke, dass du das nochmal jetzt von der Seite ausführst und verstehe, ich kann nachvollziehen, was du meinst. Ich habe tatsächlich dieses Mal, wo ich dich eben gesehen habe auf den Panels da, diese Kraft empfunden, dass du da stehst und so total optimistisch. Also ich war ja da schon von den Geschichten, die du erzählt hast, da ging es eben, Thema war eben, brauchen wir ein neues Gesundheitssystem. Und da war ich schon sehr betroffen von dem, was ich gehört habe und hatte aber trotzdem das Gefühl, du hast so eine, also du hattest so eine Stärke nicht, weil du dich jeden Tag darauf einlassen musst, aber weil du trotz allem, was da echt ja scheiße läuft, muss man einfach sagen, da stehst und so einen Optimismus ausgestrahlt hast und so ein positiv, also ich, dass du keine Menschenhasserin bist, wundert mich, weißt du, so. Genau, aber ich verstehe, was du meinst, das ist nicht eine extra Kraft, die du da hast, sondern da müsst ihr alle, die damit zu kämpfen haben, tagtäglich müsst dagegen an und müsst sonst, genau, es kommen wir unter die Räder. Das ist sehr erschreckend auf jeden Fall.
Ja, und man muss auch mal so ein bisschen unterscheiden. Das, was ich auf Bühnen bespreche, wie ich mich gebe, wie ich Vorträge halte, wie ich aber auch meine Beratungen gestalte, das ist halt mein Beruf. Also ich sitze dort und arbeite gerade. Natürlich bringe ich immer diesen persönlichen Aspekt mit rein und das ist auch meine Art, offen zu sein und auch optimistisch zu sein, aber es ist auch mein Beruf und ich mache meinen Beruf gerne, auch wenn es auch super anstrengend ist. Aber ich mache meinen Beruf unglaublich gerne und ich glaube, dass man das auch sieht, wie du gerade schön gesagt hast, auf der Bühne, dass das dann auch genau so rüberkommt. Ja, und ich glaube, dass es ein wichtiger Punkt ist, harte Fakten zu sehen und zu erkennen, auch wenn sie einen persönlich betreffen. Das macht es natürlich dann nochmal härter. Aber dann auch Lösungen zu erkennen und sie aufzuzeigen und Forderungen daraus resultieren zu stellen. Und das ist meine Arbeit. Das mache ich total, beruflich. Total. Und damit verdiene ich auch mein Geld. Man muss uns sagen, wie es
ist. Aber du hast uns ja damit, also um dir nochmal ein Kompliment machen zu dürfen, du hast uns damit ja gecatcht, weißt du? Also, dass du deinen Beruf so gut rüberbringst, egal was du alles erlebst und wie viel Scheiße du erlebst, dass du uns inspiriert hast, dich hier heute einzuladen, dass wir mit dir sprechen dürfen und dass wir mit diesem Wissen, was du weitergibst, das weiter teilen dürfen. Ne? Also ich denke, anders geht es ja nicht, immer weiter zu teilen, potenzieren und in die Netzwerke zu gehen. Und genau, und das hast du mit deinem professionellen Einblick in die persönliche Ebene geschafft. Genau, danke.
Ja, vielen Dank auch dafür. Einfach ganz ein großes Danke, so, weil mich das auch ehrt und auch auf eine Art bestätigt, so dass es nicht irgendwie im Sande verläuft. Ja, und ich meine, ihr hat auch eure Mission, sage ich mal. Und nicht umsonst sitzt ihr beide zusammen und habt diesen Podcast, ja, mit einem wichtigen Thema. Und da verschiedene Perspektiven mit einfließen zu lassen, macht es ja einfach auch spannend. Und das ist euer Job, ja. Und dann hat er dort eben eine Chance irgendwie vielleicht auch wahrgenommen, ja. Und ich bin auch total froh, weil ich glaube, dass nur so man Denkanstöße in die Welt tragen kann oder vor allem auf diese Art und optimal auch etwas erreichen kann.
Und dann kommen wir jetzt nochmal zu dem, was die Ali eben meinte, von ihrer Idealvorstellung, wo sie dich so überall sieht, im Bundestag und im Ärztekongress. Ja, wie sieht's denn da aus?
Ist das deine Realität?
Ja, ist das deine Realität, genau.
Wirst du da gebucht oder wirst du eingeladen?
Ja, tatsächlich. Also der Bundestag hat mich ja zwar nicht eingeladen, aber ich habe schon aus verschiedenen Ministerien oder in verschiedenen Ministerienhäusern gesprochen. Und das ist auch gut so, aber es kommt auch immer eine etwas frustrierende Komponente dazu. Denn wenn man das einfach mal unterm Strich betrachtet, ist es ja nicht meine Aufgabe, über Rechte von behinderten Menschen aufzuklären und aufklären zu müssen. Eigentlich gebe ich diese Aufgabe ab an die Regierung, die dafür Sorge tragen muss, dass Gesetze umgesetzt werden müssen. Und wenn das nicht der Fall ist, sollte es Sanktionen dafür geben. Und wenn ich jetzt an Ärztinnenpraxen denke, dann kommt mir als allererstes die Forderung in den Sinn, an die Regierung die Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit zu verpflichten. Denn dann ist dieses Problem gelöst. Ja, und dann muss ich nicht noch mehr irgendwo eingeladen werden und da irgendwie für Inspiration sorgen, sondern dann haben wir endlich die Hard Facts auf den Tisch und wissen, worum es geht. Und dann wird etwas gemacht und wird gehandelt, dass behinderte Menschen einfach Zugänge bekommen und dass sie ihnen auch gesichert sind.
Genau, und das ist jetzt nochmal so das eine, eben den Rahmen zu schaffen. Und dann hast du aber auch eben gesagt, dass die Ärzte in der Ausbildung behinderte Menschen gar nicht im Fokus haben oder weniger als das, dass die einfach nicht relevant sind, nicht mit ausgebildet werden, dass wahrscheinlich Frauenärzte, Ärztinnen nicht unbedingt wissen, wie gehe ich um oder alle Ärzte, keine Ahnung, was du eben meintest, ne? Also die Ausbildung, die Medizinerausbildung müsste sich auch ändern. Ist denn da irgendwie irgendein Licht am Horizont? Wird da auch gesprochen in den Kreisen?
Keine Ahnung, ich gehöre diesen Kreisen Gott sei Dank nicht an.
Und bist aber auch da noch nie eingeladen worden oder hast da mit Leuten gesprochen? Oder?
Ja, ich versuche den medizinischen Kontext so weit zu umgehen, wie es mir ja möglich ist und mich so fern zu halten von den Leuten, wie es nur geht.
Wahnsinn.
Genau, weil ich natürlich auch meine Erfahrungen gemacht habe, auch schon in meiner frühen Kindheit, dass ich eben eine Diagnose gestellt bekommen habe, auch warum ich heute im Rollstuhl sitze. Und dann natürlich ein sogenannter Untersuchungsmarathon losging. Und ich selbst als Kind, als Mädchen dahinter verschwunden bin. Und das natürlich auch für gesundheitliche Traumata gesorgt hat bei mir, die wirklich tief sitzen. Und deshalb versuche ich, diese Area zu umgehen, so gut es geht. Aber ich glaube, dass ein wichtiger Schritt einfach der wäre, dass wir den medizinischen Blick auf Behinderung abmildern bzw. umlenken auf die soziale Komponente. Also sprich, dass wir auch verstehen, was es bedeutet, dass man behindert wird und nicht nur behindert ist, behindert wird von der Umwelt, von Barrieren, von baulichen Barrieren, von Bildungszugängen etc. Und dahingehend muss dieses Umdenken stattfinden und unbedingt dringend in der Mitte der Gesellschaft ankommen. So wie ich es immer sehe in Nachbarländern, wie gut es auch eben funktionieren kann. Und hier hinkt man immer noch so ein bisschen hinterher. Und das muss einfach verstanden werden.
Ich glaube, was ich nochmal schön finden würde, wäre so die Überlegung, wie können wir raus in die Welt gehen. Also ne, das ist ja auch, wo wir immer nach lechzen und schreien, so lass uns das jetzt, ne, das tragen wir in die Welt hinaus. Was wir auch schon gesehen haben, ist, es gibt ja so ein wunderbares Freundschaftsbuch. Ich finde, das sind so diese kleinen Schritte, Freundschaftsbuch anders, wo viele Menschen abgebildet sind, Menschen, behinderte Menschen. Ich glaube, du bist auch in klitzeklein dargestellt, mit einem schön dargestellt, das Kinderbuch, das Kinderfreundschaftsbuch.
So, du meinst Mini-Crew.
Deine Mini-Crew, genau.
Meine Mini-Crew, richtig.
Und, genau, wir sitzen immer hier, Katrin und ich, und denken, oh, wo können wir noch was zu beitragen? Wie können wir ein Stück weit die Welt verändern? Nicht von heute auf morgen, aber in kleinen Schritten. Und ich finde so dieses Mini-Crew-Buch, finde ich auch nochmal ein total schönes Teilchen, neben vielen anderen Büchern, die immer mehr auf Diversität abzielen, auf Inklusion abzielen. Und das finde ich super gelungen. Und gibt es irgendwas, was du uns noch auch mit auf den Weg geben möchtest, wo du denkst, ey, das ist nächstes Projekt, nächstes Jahr, keine Ahnung, Dezember, nehmt daran teil, das steht an.
Ein spezifisches Projekt nicht, aber ich glaube, was ich den Leuten immer gerne an die Hand gebe, ist, wach zu sein, die Augen nicht zu verschließen, die Ohren nicht zu verschließen, vor allem wenn es um Diskriminierung geht. Ich weiß, dass es auch nicht einfach ist für Menschen, die in ihrem Alltag in diesem Land keine Diskriminierung erfahren, aber sich dessen bewusst machen und das auch nicht nur, dass einem das bewusst ist, sondern das auch anzuerkennen, dass es so ist, weil das wiederum dazu führt, dass man zusammenstehen kann und gemeinsam darauf rumdenken kann. Und ich glaube, dass es, oder ich würde sogar noch einen Schritt vielleicht auch zurückgehen, weil oft reicht es, wenn ich jetzt an meine nicht behinderten FreundInnen denke, die auch einfach mal da sind und verstehen, dass ich manchmal auch sehr schwach bin und struggle, weil Diskriminierung zu erfahren ist unfassbar anstrengend, mental und auch körperlich. Und das wissen meine FreundInnen und das hilft mir. Ja, also auch wenn man sagt das immer so, im Falle eines Todes in der Familie, wenn jemand Verlust erfährt, kommt dann da ganz schnell so diese Hilflosigkeit zutage der Mitmenschen. Ja, was sagt man denn da und was macht man denn da? Soll man sich da melden, soll man sich da nicht melden? Und auch da in diesem Thema oder in diesem Kontext sagt man oft, naja, weiß, dass das diese Person das gerade durchmacht und gerade gefühlsmäßig nicht groß an ihren Alltag anschließen kann. Aber ich kenne auch Leute, die dann laut werden und einfach Unterstützung brauchen von Menschen, von denen sie gerade umgeben sind. Ja, und das kann halt immer anders aussehen. Und auch das sollte man akzeptieren und vielleicht sogar auch wertschätzen.
Ja, danke für dieses Mitgeben von wirklich
gerade wo wir jetzt auch gerade, wir sind ja sonst nicht ganz so sprachlos, wie wir jetzt hier heute sind.
Nachdenklich.
Nachdenklich, ne? Genau. Und dass man aber das umkehrt, also dass man daraus rausgehen kann und eben, dass man nicht sprachlos und nachdenklich bleibt, sondern in irgendeiner Form mithelfen kann, sich beteiligen kann und zumindest ja in unserem Wirkungskreis dieses Gefühl von Diskriminierung nicht zulassen und nicht mitmachen. Und ja, also bedanke ich mich sehr für dich, für deine Offenheit, für unser Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Und danke für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Und vielleicht oder hoffentlich sehen wir uns bei einem nächsten Kongress mit deiner Energie und ja, mit deinem, was auch immer du teilen magst. Danke.
Vielen, vielen Dank. Und man sieht sich bestimmt wieder.
Ja,
danke euch.
Laura. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Superkraft ist eine Idee von Katrin Rindfleisch
und Alexandra Kosma.
Musik und Mischung Alex Papatheodorou.
Beratung Sascha Schiffbauer.